Egal, in welche Familie man schaut, habe ich das Gefühl, werden die Kinder schon so in Richtung Studium und Abitur gedrängt. Und ich erlebe es selten, dass jemand sagt, super, du bist Schreiner. Und ich glaube auch, diese schlimmen Schicksale, die man mittragen muss, das verbindet einfach, weil man es gemeinsam erlebt und nicht einer alleine. Man muss auch immer positiv bleiben. Wir manifestieren das jetzt einfach.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Und da freue ich mich heute auf eine Dame, und zwar die Franziska Böhler. Ich sage Franzi, weil wir uns kennen. Und du bist hier beim Ringelstädters Rendezvous. Und obwohl wir uns schon kennen, ist es doch ein Rendezvous. Und deswegen, bei einem Rendezvous ist es gut, wenn man sich mal kurz vorstellt. Stell dich mal kurz, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, wie würdest du dich vorstellen?
Ja, also ich bin Franzi, ich bin Krankenschwester und das seit 2007 bis zum heutigen Tag. Nebenher mache ich noch Instagram seit 2017. Habe zwei Bücher geschrieben. Ich setze mich für die Sichtbarkeit des Pflegenotstands ein und kämpfe für meinen Beruf, zeige Missstände auf im Gesundheitswesen, aber auch das, was gut ist. Und so bin ich ja auch bei dir gelandet und das ist sehr, sehr schön. Darüber freue ich mich.
Ich habe für dich ein Geschenk.
Oh nein,
das
wirklich?
Ist bei uns so üblich. Du darfst es auch on-air quasi auspacken. Und dort ist auch gleich unser erstes Thema versteckt, über das wir sprechen.
Die das, Franzi. Das packe ich jetzt aus?
Ja, pack's aus. Du musst ganz einfach aufreißen. Das ist zwar liebevoll gestaltet, aber es darf schmerzhaft.
Oh, ein kleines Beauty-Kästchen.
Ja, es ist quasi ein Care-Paket.
Ach nee, wie schön.
Weil ich mir dachte, du bist so jemand, der sich immer kümmert um andere. Und du sollst was bekommen, wo du dich mal um dich selber kümmern darfst.
Oh, das ist ja nett. Vielen Dank.
Und I Still Care heißt ja auch dein aktuelles Buch, wo es eben genau darum geht, ums sich kümmern und sich eigentlich wahnsinnig gerne kümmern um andere. Bevor wir aber darüber reden, habe ich noch ein anderes Thema, weil du bist Krankenschwester, hast du gesagt. Mhm. Aber du bist, was heißt aber, du bist Krankenschwester in einem Bereich, der mich total interessiert, nämlich Anästhesie. Weil ich so ein, also ich gehe immer wahnsinnig gern zur Magen- und Darmspiegelung, seitdem ich die Vorzüge des Propofol erkannt habe. Wie kommt man bitte drauf, dass man beruflich Menschen quasi für kurze Zeit ins Jenseits ballert?
Propofol tut wohl. Kannst auch an meine Handyhülle auch, ne?
Oh, Propofol got milk steht da.
Großartig.
Ja.
Naja, ich erfreue mich weniger dran, dass die Menschen denn ruhig sind, wobei das in manchen Fällen so auch nicht stimmt. Aber Anästhesie ist etwas, was mich schon immer interessiert hat. Ich habe auf der Anästhesie intensiv gearbeitet. Also diese Sache mit Menschen schlafen legen war in dem Bereich notwendig, weil sie einfach sehr, sehr krank waren. Und die Intensivmedizin und die Notfallmedizin sind einfach Dinge, die mich sehr gefordert haben. Also dieses Gefühl, dass man nie weiß, was passiert. Von der einen auf die andere Minute kann sich alles ändern. Man muss reagieren können, flexibel sein, einfach immer auf Zack sein. Das hat mich schon immer einfach total fasziniert. Und dass ich jetzt in die Anästhesie gewechselt bin, das hatte den Grund, dass ich mich einfach meiner Familie wieder mehr zuwenden wollte. Also Arbeitszeiten unter der Woche, keine
Ach,
Schicht
ist,
mehr. Ne?
Okay.
So und aber trotzdem ist es ein Job, wo ich jetzt nicht mehr mit Schwerkranken zu tun habe. Also das ist elektive Anästhesie, das bedeutet, das sind gesunde Menschen weitestgehend, die wir schlafen legen für geplante OPs. Eben auch, weil ich das mittlerweile nicht mehr so gut kann. Ne? Also das Leid anderer Menschen kompensieren, miterleben, das konnte ich früher besser als heute und deswegen bin ich da gut aufgehoben.
Gehen wir mal in die Anfänge, als du dich irgendwann in deinem Leben entschieden hast, diese Ausbildung zu machen zur Krankenschwester. Warum? Also weißt du, war das was in deinem Umfeld so war oder war das so, dass du selber dir immer diesen Wunsch hattest, das zu machen oder bist einfach reingestolpert?
Ja, wir sind eine Nicht-Medizinerfamilie. Also es gibt niemanden, der irgendwas mit Medizin oder Gesundheit zu tun hat. Aber ich erinnere mich von klein auf, meine Oma hat immer ganz wertschätzend von der Schwester gesprochen. Das war in dem 400-Seelendorf, wo ich groß geworden bin, eine Frau, die ist Krankenschwester gewesen und der hat man wirklich hohen Respekt gezollt. Und immer, wenn ich, also wir hatten noch einen Bauernhof, da habe ich Milchkannen hingebracht und geholt und wenn ich die Schwester getroffen habe, das war für mich wirklich jemand, der hat was drauf gehabt, ne? Vor der hat man Respekt gehabt. Und dann hat mir meine Mutter an Weihnachten meinen Arztkoffer geschenkt auch. Ich habe mich, dieses Plastikding.
Das habe ich auch bekommen.
Ja, hat aber nicht den gewünschten Effekt erzielt.
Nee, es war halt ein interessantes Feld mit den Nachbarinnen.
Ah, okay,
und so
alles klar.
Gut. Dann hat man so abgehört. Ich kann mich erinnern, dass man immer dieses Ding, wie heißt das, Stethoskop, oder?
Ja, ja.
Das hatte ich wahnsinnig, fand ich wahnsinnige, man hatte wahnsinnig viel Macht plötzlich.
Ja.
Dachte so, ja, ich höre jetzt den anderen ab und so. Aber das war es bei dir nicht. Bei dir ging es schon um die wirklichen Inhalte.
Ja, ich habe mich also auch auf alle blutenden Wunden gestürzt, die es zu versorgen gab. Und davon gab es viele. Mein Papa war Handwerker. Der kam öfter mal mit Blessuren nach Hause und das habe ich verarztet. Und auch mein Opa, der hat noch mit der Sense Heu gemäht und draußen gehämmert und gezimmert. Also ich habe sie alle verarztet und habe mich gekümmert.
Ich habe auch von der Sense, habe ich hier immer noch an meinem Zeigefinger, habe ich hier immer noch eine Narbe. Da habe ich auch, der war's, genau. Vom Wetzen quasi, der Sense ist mal der Finger hängen geblieben. Aber ich konnte es gar nicht anschauen. Also finde nach wie vor Blut und Spritzen, was wahnsinnig, muss ich aufpassen, dass ich stehen bleibe oder sitzen bleibe.
Fand ich super. Also prägendes Erlebnis.
Bei dir selber auch?
Naja, der Vater hat mal eine Warze weggeschnitten bekommen beim Hausarzt. So eine richtig große Warze. Und da wollte ich unbedingt mitkommen. Mhm. Und dann kriegte der so ein Lochtuch über den Kopf und der fing an zu schneiden. Das Blut floss wirklich in Strömen. Und ich habe dann zugeschaut, wie der das rausschnitzte. Und ich glaube, der Allgemeinmediziner guckte mich an und hatte, glaube ich, Angst, ich falle um und fragte, denn ist alles gut? Und ich habe nur gesagt, ja, bitte mach weiter. Das war also, ich fand's super. Und ich habe da als kleines Kind schon gewusst, ich will was in dem Bereich machen. Ich habe auch immer unheimlich gerne die Großeltern besucht, wenn sie im Krankenhaus waren. So der Geruch von dem Desinfektionsmittel, das ganze Umfeld, das ist mein Ding gewesen.
Hat es quasi, wenn man das so hört, fast eine romantische Vorstellung von dem Beruf, kann man das so sagen?
Also ja, also als Zehnjährige wusste ich natürlich nicht, was wirklich dahinter steckt, ja, was Personalmangel bedeutet, was Pflegenotstand bedeutet. Ich hatte damals schon irgendwie die Vorstellung, ich gehe da hin und mach meinen Job, kümmere mich um alle und gehe dann zufrieden wieder nach Hause.
War das dann am Anfang auch so oder war die Ernüchterung bald da?
Naja, ich habe 2004 mit der Ausbildung angefangen und damals war es noch so, dass man bangen musste, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Mhm. Ich hatte ein freiwilliges soziales Jahr gemacht vorher, weil ich auch noch nicht 16 war. Und das war dann so ein Pluspunkt auch, ja, für die Einstellungskriterien. Aber es war damals schon so, klar, wir mussten ja auch damals schon 10 Tage am Stück arbeiten, ja, Nachtdienst machen und das Ganze hin und her. Wir haben schon gemerkt, das ist hier kein Schnulli-Bulli-Leben. Aber es war um Himmels Willen nicht das, was es heute ist.
Und was ist dann passiert? Kannst du es einem Laien, der, wenn dann entweder Patient ist oder zumindest Beobachter, im Idealfall nicht Patient ist, kannst du sagen, wann was passiert ist, dass dieser Bereich entweder vergessen worden ist politisch oder so viel benötigt wurde, dass es einfach nicht mehr gereicht hat?
Es ist nicht von heute auf morgen passiert. Das hat sich so eingeschlichen. Es wurden weniger Auszubildende. Es gingen mehr Kollegen in Rente. Es haben mehrere Kollegen aufgehört. Es kam niemand mehr nach. Die Patienten wurden älter und kränker und das eben so über die Jahre hinweg. Und das ist ja auch das, was jetzt noch passiert, also demografischer Wandel. Die Anzahl der zu Pflegenden auf die Pflegenden, da geht einfach die Schere immer weiter auseinander.
Aber das weiß man ja.
Ja klar, das weiß man auch nicht seit gestern.
Und warum glaubst du, ist zu der Zeit, wo man das noch hätte verhindern können, das nicht gemacht worden?
Es ist genau das Gleiche wie jetzt auch. Als die Pandemie begann, erinnerst du dich ja auch noch, es gab ja nun keinen Artikel, keinen Fernsehbeitrag, keinen Printartikel, in dem man nicht über Pflege gesprochen hat und wo es nicht die gefeierten Helden waren, weil Corona eben diese prekäre Situation so schmerzhaft deutlich gemacht hat. Das war ja wie ein Brennglas, das uns allen deutlich gemacht hat, ohne diesen Bereich, ohne Gesundheit läuft gar nichts, da sind wir auch nichts und alles andere ist eigentlich gar nicht wichtig. Aber sobald die Aufmerksamkeit abflacht und es quasi diese in Breite, diese Angst nicht gibt, warum soll man da was machen? Es läuft ja alles nebenher.
Glaubst du, dass es in erster Linie ein finanzielles Thema ist oder glaubst du, dass es einfach dadurch, dass es dann doch in der Unsichtbarkeit meistens ist, einfach das klassische Verdrängungsthema ist?
Es ist, glaube ich, ein sehr aufwendiges Thema, weil man ein ganzes System komplett umstrukturieren müsste. Man müsste, glaube ich, auch über Lobbyismus sprechen, über einflussreiche Firmen, Menschen, die da viel zu viel ihre Finger im Spiel haben, die mit Menschen, mit Krankheit Geld verdienen. Das sind so viele Baustellen, das ist also eine Mammutaufgabe, das anzugehen.
Wollen wir mal klein anfangen, weil ich mag jetzt eigentlich heute in unserem Gespräch nicht so in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern vielleicht ein paar positive Gedanken hinaussenden. Vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der entscheidet. Oder hast du schon, vielleicht das ist die grundsätzliche Frage, glaubst du noch daran, dass das sich verbessern kann oder bist du an dem Punkt, wo du sagst, das muss erstmal komplett, wirklich komplett in die Hose gehen, bis jemand checkt, dass man es komplett neu aufstellen muss?
Ja, im Endeffekt frage ich mich, welche...
Oder ist das schon längst?
Ja, welche Eskalationsstufe brauchen wir noch? Also es ist ja jetzt schon so, das muss man ja ganz klar sagen, es sterben jeden Tag Menschen, weil es zu Hygienefehlern kommt, weil es der Zeitmangel einfach nicht hergibt, optimal nach den Leuten zu gucken, weil Betten gesperrt sind, weil es keine Facharzttermine gibt. Jeden Tag passiert das. Aber das ist einfach, das sind Schicksale, die schaffen es halt nicht in die Medien. Das wird halt an einem Familientisch besprochen oder mit der Nachbarin, aber so richtig weh tut es ja dann keinem, der nicht indirekt betroffen ist.
Jetzt fangen wir mal, versuch's mal aufzuteilen. Das eine ist quasi der ärztliche Bereich ambulant und dann Krankenhaus und dann Pflege. So würde ich es jetzt mal, fangen wir mal mit den normalen Ärzten, quasi normalen Ärzten an, wo man so hingeht. Da hört man natürlich von jedem und von jeder, ich kriege keinen Termin, es gibt zu wenig Leute. Gibt es zu wenig Leute, die dort arbeiten oder ist es der ganze Bürokratie-Irrsinn, der das Ganze so aufwendig macht, dass die Zeit einfach nicht bleibt?
Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe, warum das so ist, aber ich glaube nicht, dass es am Personal liegt, dass man einen Termin nicht kriegt. Liegt vor allem auch daran, dass Praxen ja auch gedeckelt sind. Die kriegen ja für gewisse Diagnosen, Eingriffe oder auch für eine Sprechstunde nur ein gewisses Geld. Und dann muss man auch noch sagen, dass sich halt so ein Kassenpatient dann auch nicht so rentiert, wie der privat versichert ist.
Warum also, eigentlich? Das habe ich noch nie so ganz verstanden. Was ist eigentlich warum rentiert sich der Privatpatient mehr?
Naja, weil der Arzt dafür mehr Geld bekommt. Das ist eine Abrechnungssache.
Ah, okay. Es liegt also nicht daran, dass ich als Patient besser versorgt bin, in Wahrheit, als Privatpatient, sondern dass die Marge höher ist.
Ja, du bist doch nicht besser versorgt. Du kriegst halt deinen MRT-Termin eher, ne? Wenn du jetzt, du hast den Hautkrebs, bist privat und der Kassenpatient, der wartet dann halt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr länger und hat dann seine Metastasen. Sowas kann passieren. Aber es kann dir natürlich auch passieren, wenn du privat versichert bist, dass du ein bisschen geschröpft wirst, dass man da so ein paar Sachen macht, die gar nicht nötig sind. Also von besser versorgt möchte ich da gar nicht sprechen. Okay. Es hat natürlich Vorteile für dich, auch in der Terminfindung. Fakt ist, dass kein niedergelassener Arzt das so haben möchte, weil auch die möchten ihren ethischen und moralischen Vorstellungen nachkommen, aber dann müssen sie halt ihre Praxis zumachen und schließen. Auch die müssen überleben und müssen sich eben nach den Vorgaben richten.
Und warum sind die so? Die Vorgaben, weißt du das? Ist das was du gerade schon gesagt hast, ein Lobbyismus-Thema oder ist es ein Strukturbürokratie-Thema oder haben die Krankenkassen schlicht und ergreifend die Hände drauf?
Ja, da müssen wir mal im BMG und bei den Krankenkassen nachfragen, glaube ich.
BMG ist was?
Bundesministerium für Gesundheit.
Ah, okay. Dann fragen wir da mal. Also gut, das ist dieses Terminproblem. Das andere ist, jetzt nehme ich mal die Patienten mit rein. Und die Patientinnen und frage mich, ist auch die Erwartungshaltung von den Leuten, hat sich die auch verändert? Also ich habe so oft das Gefühl, dass früher, wenn man zum Arzt gegangen ist, das, was du eingangs gesagt hast, nämlich, dass man so mit Respekt und mit so einer Ehrfurcht zum Doktor ging quasi und auch zu den Krankenschwestern und hat sich gedacht, gut, die wissen Bescheid, die werden mich jetzt untersuchen und dann werden die wissen, was mit mir los ist und dann sagen mir die, was ich machen soll und dann mache ich das und dann bin ich wieder gesund. So, das war, glaube ich, so die alte Denke. Jetzt erlebe ich total schon oft, dass ich im Wartezimmer sitze und schaue nach rechts und nach links und erlebe googelnde Menschen, die praktisch die Eigendiagnose schon abgeschlossen haben und dann eigentlich zum Arzt gehen, der soll das entweder bestätigen, was sie sich eh schon denken, und vor allem soll das schnell wegmachen. Also das ist so mein Hauptgefühl. Hat sich da was verändert? Also sind wir alle anspruchsvoller geworden oder auch aufmüpfiger?
Es ist so, ja, das ist, glaube ich, so der allgemeine Umgang miteinander, dass man überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass da Menschen arbeiten, die das gut machen wollen, die damit Arbeit haben, die auch nur das leisten, was sie leisten können. Und wir sind, glaube ich, von anderen Bereichen gewohnt, dass alles schnell geht, dass man alles sofort kaufen kann, dass alles in Sekundenschnelle passiert. Aber das ist eben in der Medizin nicht so. Das wird immer noch nicht maschinell gemacht, sondern da arbeiten echte Menschen. Und es gibt natürlich immer noch die mit einer geröteten Augenbraue nach Zupfen in der Notaufnahme sitzen und das abklären lassen wollen. Überspitzt gesagt, aber auch diesen Fall hatten wir schon. Oder ein Eichhörnchenbiss vor 3 Wochen, der jetzt irgendwie rot ist. Die gibt es natürlich immer noch, aber sie werden mehr. Ne? Also da spielt auch teilweise, glaube ich, Bequemlichkeit eine Rolle. Aber auch, wenn du keinen Facharzttermin bekommst und du wartest Wochen, dann gehst du halt abends um 20 Uhr in die Notaufnahme, weil du irgendwann verzweifelt bist. Das kann ich ein Stück weit fast noch nachvollziehen.
Und diese, Nehmerhaltung, dass die mehr ist in der Gesellschaft, erfährst du das auch, was ich gerade gesagt habe, so dieses, so mehr so als Dienstleistung, das begreift nahezu, also sag, ich komme jetzt, ich habe was, also mach das weg.
Ja, das erlebe ich schon oft. Aber was ich oft wahrgenommen habe, ist, dass die richtig kranken Leute, wir machen ja ganz oft auch Portimplantationen, das ist quasi so ein kleiner Katheter, bei dem Chemotherapie gegeben wird, dass die richtig kranken Menschen die dankbarsten und die nettesten sind. Und dann so andere Sachen wie ein Abszess oder ich weiß nicht, einfach etwas, was nicht lebensbedrohlich ist, da ist die Anspruchshaltung schon deutlich höher und auch der Umgang mit uns. Das ist ganz verrückt eigentlich, aber so kann man es irgendwie wirklich, also erfahre ich es und erlebe ich es durchweg.
Gehen wir mit weniger schlimmen Dingen mehr zum Arzt als früher, weil du machst das jetzt auch 20 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich früher erkältet war oder krank oder so dieses normale krank, dann ist man eigentlich nicht zum Arzt gegangen, sondern man hat halt irgendwie mit Hausmittel und mit den üblichen Paracetamols, Aspirins, Ibuprofens sich irgendwie schon durchgefrettet. Passiert das öfter? Also ist die Schwelle auch gesunken, sich krank zu fühlen?
Das würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube, die Leute sind einfach kränker als früher in dem Sinne.
Weil?
Weil sich die Welt verändert hat.
Okay.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass Erkältung, Infektionen, Infekte, Immunsystem, das hat sicherlich auch was mit der mentalen Situation zu tun. Mhm. Und ja, mit der Welt, in der wir leben, wie wir sie wahrnehmen. Also ich habe das Gefühl, dass das schon deutlich zugenommen hat als früher.
Hat dann Corona auch noch das Bewusstsein verändert für sich krank fühlen? Also dass diese Angst die war ja mit drin in diesem Corona, ja. Das war jetzt, bei einer Grippe war das früher nicht, dass man existenziell Angst hatte. Oder wenn du deine Eltern angerufen hast und hast gesagt, ja, die liegen beide flach im Bett mit Fieber, hast du dir keine existenziellen Sorgen gemacht. Aber durch Corona hat sich das ja schon ein bisschen verändert, oder? Kann es sein, dass uns das auch noch weiter aufs Gemüt schlägt?
Aber nicht dass die Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben, sondern ich glaube, dass er dass die Lockdown-Zeit einfach, ne, diese ganze, das Gefühl von Einsamkeit, das Gefühl, die Verunsicherung, dass das irgendwie in den Knochen stecken geblieben ist. Und dann eben auch Verunsicherung in dem Sinne, wem kann man glauben, wem nicht, ja, was passiert jetzt als nächstes, das ist uns allen so gegangen aber habe eh das Gefühl, und das kann ich nicht belegen, aber die Leute oder meine Mitmenschen sind anders seitdem. Man ist sich so selber der Nächste irgendwie. Die Leute gehen ruppiger miteinander um. Es hat nichts Gutes für uns getan.
Mhm. Ist erstaunlich, oder? Weil man so am Anfang der Pandemie so das Gefühl hatte, dass eben dieses Brennglas, was du gerade gesagt hast, dass es eigentlich so vielen Leuten viel bewusst gemacht hat, oder? Und dass man so zusammengerückt ist erstmal.
Ja, das hat sich schnell wieder aufgelöst. Ja. So nehme ich das wahr.
Glaubst du, bleiben wir doch da kurz noch dabei, weil mir das auch so auffällt, glaubst du, dass diese Empfindung von Spaltung der Gesellschaft etc., dass das auch mit daran liegt, dass es diese Aufarbeitung bis heute nicht gibt von dieser Corona-Zeit? Also, dass man so einen gesellschaftlichen Diskurs nochmal anwirft und sagt, das war richtig, das war falsch, weil bei der abgewählten Regierung stand das eigentlich noch auf dem Plan. Und dann durch diese Neuwahlen haben sie das einfach nicht gemacht. Und jetzt hat man wieder das Gefühl, es sind so viele andere crazy Themen unterwegs. Es wird wieder hinten runterfallen. Glaubst du, dass es wichtig wäre oder bringt das gar nichts mehr?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch jemand richtig einfordern würde, außer denjenigen, die unter Long-Covid leiden zum Beispiel oder die eben gesundheitliche Schäden erlitten haben durch das Virus. Ich glaube,
und auch das Impfthema natürlich auch, hängt ja damit drin.
Das hängt natürlich genauso mit drin. Aber ich glaube, es ist allgemein so diese Politikverdrossenheit, dieses Misstrauen in Obrigkeiten. Und ich kann das niemandem verdenken. Mir geht es, wenn ich jetzt an den Bereich, den ich vertrete, denke, geht es mir ja ähnlich. Es ist Stillstand, es passiert nichts. Es wird immer so viel geredet. Und im Endeffekt hat man das Gefühl, es tut sich aber doch gar nichts, es passiert einfach nichts.
Jetzt hatten wir kurz angesprochen die Situation in den Praxen, wo man natürlich alles, wir können hier alles nicht lösen und besprechen, aber man kann so mal hineinschauen. Jetzt gehen wir mal ins Krankenhaus. Also ich war, vielleicht fange ich so an, ich war 50 Jahre nicht im Krankenhaus, also als Patient, und letztes Jahr war ich im Krankenhaus. Und ich war total, also ich habe, glaube ich, ich war 5 Tage dort und habe so halt natürlich das auch beobachtet und habe mir gedacht, wow, auf der einen Seite ist da so viel Engagement und so viel Herzenswärme und auf der anderen Seite ist spürbar auch so viel Überforderung. Also beides spürst du, wenn du da drin bist. Kann man irgendwas von außen machen, außer denen das irgendwie halt spüren lassen, dass man dankbar ist, dass die einem diese Arbeit machen? Kann man von außen irgendwas tun, dass das während dieser Arbeit für die besser wird, oder ist man einfach als Patient, ist es so gescheit, dass man ist einfach schnell wieder weg?
Ich glaube, als Patient tun kann man in dem Sinne nichts. Ich glaube, es ist gut, wenn man informiert ist, wenn man sich einfach bewusst ist, wie die Situation aussieht für die, die am Bett stehen, aber natürlich auch für die, die im Bett liegen. Wenn du krank bist und du bekommst nicht die Hilfe, die du bräuchtest, oder es guckt niemand nach dir, du hast Schmerzen, ja klar wirst du dann irgendwann unruhig und es steht auch jedem zu, sich zu beschweren. Nur die Stelle, an der der Frust dann meistens rausgeht, ist die falsche, weil ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen in den Kliniken, die würden natürlich auch gerne jeden nach bestem Wissen und Gewissen versorgen, aber es gibt die Zeit einfach nicht her.
Ist es ein Zeitproblem oder ist es also ein akutes Zeitproblem, dass sie das, was sie zu machen haben, in der Zeit nicht schaffen? Oder ist es ein Problem, dass die Überlastung einfach so groß ist, dass die mental auch nicht mehr schaffen?
Es ist ein Zusammenspiel aus beidem und natürlich auch ein Ressourcenproblem. Wenn es eine Nachtschwester gibt, die 44 Patienten versorgen muss, weiß eigentlich schon jemand, der mit Medizin nichts zu tun hat, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn du immer unterbesetzt bist, und dann wird die Arbeit natürlich nicht weniger, sondern immer mehr. Und je mehr du das mittragen musst, desto müder wirst du natürlich auch. Das ist ein Teufelskreis einfach.
Ist es eigentlich so, dass es ein Personalmangel ist, weil die Berufe nicht mehr erlernt werden? Oder ist es ein Personalmangel, weil diese Sparpolitik ist, wie sie ist?
Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Diese ganzen älteren KollegInnen, die fallen uns weg. Und natürlich ist nicht genug nachgekommen. Und ganz viele, es ist ja ein frauendominierter Beruf, ja, arbeiten in Teilzeit, weil sie die andere Seite der Care-Arbeit zu Hause noch zu erledigen haben und da natürlich auch keine ansprechende Hilfe geboten wird. Und dann gibt es natürlich auch viele, die machen das nicht bis zur Rente. Ich könnte mir nicht vorstellen, so war ich hier sitze, auf der Intensivstation mit der Arbeitslast zu arbeiten bis zum Renteneintrittsalter. Das schafft niemand. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Und auch da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, das weiß man, dass das so ist. Hat man eigentlich, also du bist ja dann irgendwann damit an die Öffentlichkeit gegangen, du hast schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben oder zwei Bücher jetzt mittlerweile und machst über Instagram, versuchst du Aufklärungsarbeit zu betreiben, du gehst in so Podcasts und in Fernsehsendungen und so weiter. Hat man eigentlich nie versucht, quasi so Vertreterinnen und Vertreter dieses Berufes an den Tisch zu holen und zu sagen, pass mal, was braucht ihr, wie können wir das für euch und für die Menschen, die zu euch kommen, nämlich die Patientinnen und Patienten, besser organisieren? Gab es das nie?
Nee, wir haben leider eben auch politisch da leider keinen Fuß in der Tür. Wir haben, Pflege hat keine Lobby. Das liegt aber auch ein bisschen an uns, weil wir uns nicht organisieren können gewerkschaftlich. Auch in puncto Pflegekammern, das ist auch ein großes Problem. Aber auch alles andere, wenn es mediale Anfragen gab von Politikern, dann ist es zu 99% immer so gewesen, dass sich derjenige selber ins rechte Licht rücken wollte und hat gesagt, guck mal, ich habe doch mit ihr gesprochen, aber im Endeffekt substanziell kam dabei nie was rum. Und auch diese ganzen lauen Reformchen, die beschlossen werden, ich glaube 2015 Jens Spahn und diese Hubertus Heil, Franziska Giffey, da gibt es eine Schlagzeile in einem Interview, da sagen sie, der Pflegenotstand wird beendet. Mhm. Wir beenden den Pflegenotstand. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, hat nicht geklappt.
Aber was haben Sie denn dann gemacht? Ist das gar nicht angekommen bei euch, diese Reform, oder war das einfach nur eine, weiß nicht, gab es die dann überhaupt
das
nicht?
War, oder? Das war die konzertierte Aktion Pflege. Und das ist, ja, man, guck dich um.
Ja, ja.
Es ist alles noch so wie vorher und noch schlimmer.
Gehen wir mal in diesen Pflege, jetzt haben wir ein Krankenhaus ganz kurz angerissen, jetzt gehen wir mal in die Pflege, wo es ja nicht mehr darum geht, also nicht einmal primär darum geht, dass man jetzt eine akut vorhandene Krankheit behandelt und dann heilt, sondern wo es in erster Linie darum geht, zu umsorgen und ein medizinisch gutes Umfeld zu schaffen, falls was ist. Haben wir dadurch, dass wir als Gesellschaft, als Familien uns verändert haben, haben wir ja einen Teil, teilweise und zu einem ganz großen Teil, das auch ausgelagert. Ja, früher haben wir waren die drei Generationen in einem Haus, wir haben die Leute zu Hause gepflegt oder zumindest oft. Und dann haben wir neue Gesellschaftsformen, neue Arbeitswelten, neue Familienmodelle. Und haben wir da als wir alle nicht auch einfach was hingeschmissen, quasi in die Gesellschaft zu sagen, so, da hat sich mal jetzt jemand anderer drum zu kümmern und nicht mehr ich. Und hat man damit vielleicht einfach nicht gerechnet?
Es ist ja so, diejenigen, die sich um die Schwiegermutter und den Schwiegervater gekümmert haben, das waren immer die Frauen. Das waren immer die Frauen. Das hat meine Mutter zum Beispiel so gemacht mit ihren Schwiegereltern, auch mit ihren Eltern. Und es ist ja so, dass eigentlich beide Teile arbeiten gehen müssen. Das geht ja gar nicht mehr anders. Von einem Gehalt können die wenigsten leben. Die andere Frage ist, will man das überhaupt? Also wenn ich meine Mutter zu Hause hätte und müsste sie, es gäbe Mord und Totschlag. Das wüsste ich einfach. Ja.
Mir ist zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber meine Mutter würde das gar nicht wollen.
Ja.
Die findet das respektlos meinem Leben gegenüber und sagt, nee, dafür bist du doch nicht zuständig, dein Leben aufzuarbeiten. Also gibt beides.
Natürlich gibt es
beides. Auch wenn es friedlich wäre.
Ja. Aber das ist eben auch, ja, also ich würde es auch nicht wollen und ich könnte es auch nicht. Das würde ich mir nicht zutrauen, ich würde es nicht machen wollen. Und früher hat man dann eben ob der, ja, anderen Zeiten, war das eben klar. Da hat man die Frauen, glaube ich, gar nicht gefragt, möchtest du das machen? Da war klar, wenn die Oma im Bett lag, das musst du jetzt machen und kümmere dich.
Aber nochmal, haben wir es trotzdem auch praktisch ohne zu besprechen, mit Politik, mit Entscheidern haben wir uns verändert, haben das anders gemacht. Und jetzt muss die Allgemeinheit das irgendwie organisiert bekommen.
Ja.
Weil meinem Gefühl nach ist es schon so, dass es die letzten 20, 30 Jahre sich extrem verändert hat, oder?
Ja, das liegt daran, dass die Leute eben älter werden. Sie werden älter und sie werden kränker. Und es gäbe ja genügend Plätze in dem Sinne. Es gäbe genügend Einrichtungen. Es gibt aber keine Leute, die da arbeiten.
Ja.
Das ist das gleiche Problem wie in den Krankenhäusern mit gesperrten Betten.
Okay, aber glaubst du, dass der Beruf deswegen nicht attraktiv, scheiß Wort immer, ich finde ihn furchtbar, aber auf der anderen Seite stimmt es ja auch, liegt es an der Kohle, liegt es an diesen Arbeitszeiten, liegt es an der Nichtvereinbarkeit mit jeder Form von Privatleben quasi, die dieser Beruf mit sich bringt? Ist es mehr das?
Es ist nicht nur der Pflegeberuf. Es sind, glaube ich, Ausbildungsberufe, die einfach nicht mehr erstrebenswert sind in dem Sinne. Weil egal, in welche Familie man schaut, habe ich das Gefühl, werden die Kinder schon so in Richtung Studium und Abitur gedrängt. Und ich erlebe es selten, dass jemand sagt, super, du bist Schreiner, prima. Mhm. Sondern eher, jawohl, du studierst BWL, top.
Dabei lacht dir jeder Schreiner aus dann, wenn er es gut macht.
Aber das ist so der Zeitgeist irgendwie. Und ich denke, dass es auch ganz viele andere Bereiche gibt, oder ich weiß, dass es ganz viele andere Bereiche gibt, die auch einen gravierenden Personalmangel haben, aber da stirbt dann halt am Ende des Tages keiner.
Mhm. Jetzt versuchen wir es mal, wie gesagt, positiv mal aufzustellen. Was wäre das Erste, was man von der Politik ändern müsste? Was wird dir als Erstes einfallen oder was würdest du dir als Erstes wünschen?
Das ist eine richtig schwierige Frage, weil das ist nämlich auch die mir seit 7 Jahren gestellt wird. Und wenn ich diesen Weg hätte, dann oder jemand anders, dann hätten wir alle keine Probleme mehr. Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, die man ändern müsste. Aber ich glaube, was ich in dem Parteiprogramm einer bestimmten Partei zum Beispiel auch gelesen habe, es wäre nicht verkehrt, eine einheitliche Versicherung einzuführen. Dann hätten wir nämlich schon mal ein paar Probleme beseitigt. Das wäre zum Beispiel schon mal gut, da wäre ich dafür.
Und das heißt, dieses Abrechnungsmodell, einfach die Leute gleich zu behandeln,
genau.
Meinst du das?
Die gleiche medizinische Versorgung für alle und keine käufliche Gesundheit in dem Sinne, ja.
Und wie kriegt man den Ausbildungsberuf wieder attraktiver?
Ich finde,
in Wahrheit eine Wertediskussion und gar keine berufsspezifische Diskussion? Also es ist ja wirklich einfach ein gesellschaftliches Problem und nicht mal ein politisches?
Auch, ja. Wobei ich eigentlich das Gefühl habe, oder ich konnte es nie verstehen, dass das so geringschätzig manchmal behandelt wird. Weil als ich noch ausging in Clubs, Discos waren das damals noch, kein Club. Und da hat mich einer gefragt, was machst du eigentlich? Und ich habe gesagt, ich bin Krankenschwester. Waren die immer so, boah, krass, cool. Mhm. Ne? Ja. Also es hat niemand sich irgendwie despektierlich gegenüber geäußert. Und ich glaube auch nicht, dass das heute jemand macht. Eigentlich ist das, und es gibt auch eine Statistik darüber, dass die Krankenpflege gesellschaftlich in ihrer Wertung sehr weit oben angesiedelt ist. Platz 1 sind die Feuerwehrmänner, die holen wir nicht mehr ein. Aber es gibt so viele Gründe, die ihn attraktiv machen oder die ihn für mich attraktiv erscheinen lassen. Und es ist halt auch eine Sache der Außenwirkung. Also wie wir uns selber präsentieren, wie wir über unseren Beruf sprechen. Das ist super wichtig. Jetzt,
wenn du darüber redest, dann wirst du auf einmal, lächelst du und freust dich irgendwie. Daraus schließe ich, dass du das immer noch gern machst und eigentlich das Feuer da ist. Wirb doch mal für diesen Beruf. Was machst du am liebsten? Also was ist das, was dir am meisten Freude bereitet selber?
Wie viel Zeit haben wir?
Come on.
Okay. Nein, also es ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde es ganz wichtig, dass das, was man beruflich macht, einen zufriedenstellt. Und das sind für mich die Dinge, dass ich gefordert bin, persönlich und kognitiv. Das ist, dass ich was drauf habe, dass ich merke, ich bin kompetent, dass ich mich selbst als kompetent erlebe. Und das sind eben die Momente, dass man auf Situationen reagieren kann, die sich in Sekundenschnelle ändern und da gibt es kein Skript dafür, sondern du weißt einfach, jetzt muss ich das und das machen, der Notfall ist da und den müssen wir handeln. Das ist das eine. Das andere ist, und das hört sich immer so ein bisschen cheesy an, aber ich finde, es gibt eben nichts Sinnstiftenderes als das. Es gibt natürlich blöde Tage, es gibt aber auch viele gute Tage. Und ich habe das erlebt, zum Beispiel, als mein Papa im Krankenhaus war. Ich war ja dann selber die Angehörige auch. Und da bist du jemand, der auf Informationen warten muss. Da hast du gar keinen Einfluss. Dann bist du quasi auch wie alle anderen. Und ich habe einfach gesehen, wie gut man sich um ihn gekümmert hat. Ich war beruhigt. Ich war die, die abends das Telefon am Bett liegen hatte. Und ich wusste aber, und das ist ganz wichtig, ich wusste aber, dem geht's gut. Der wird gut versorgt. Und das gibt dir als Angehörigen wirklich so ein richtig vertrauensvolles Gefühl und lässt dich schlafen die Nacht. Und dass man sowas vermitteln kann zum Beispiel, das finde ich ist von unschätzbarem Wert, dass man in der Lage ist, das Leben von Patienten, aber auch von ihren Angehörigen zu verändern in dem Sinne, besser zu machen. Es ist nicht immer die große Reanimation und die große Action, sind auch die kleinen Dinge. Man beeinflusst ja wirklich nachhaltig das Leben anderer Menschen zum Guten.
Was mir immer aufgefallen ist, das war ein schönes Plädoyer nebenbei, was mir immer aufgefallen ist, auch da, als ich da im Krankenhaus war, dass ich selten so eine gute Kollegialität irgendwo miterlebt habe. Also wie lustig es da auch ist. Also so dieses Stationszimmer und so, wenn man dann mal in seinem Krankenbett aufstehen darf und rausgehen darf, dann kriegt man das ja ein bisschen mit so. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich was, was total, was man jetzt auch zum Beispiel bei Instagram immer wieder sieht, wenn Pflegeberufe so Videos machen aus ihren Stationen, dann denke ich mir immer, die sind auch irgendwie lustiger als so, sag jetzt mal so 0815 Büros. Drückt dieser Eindruck oder ist es wirklich so?
Also wir sind schon ein spezielles Völkchen, das ist schon so. Wir sind schon besondere Menschen. Ich kann es nicht vergleichen. Ich weiß nicht, wie es in einem Großraumbüro jetzt abgeht. Aber es ist schon auch dieses Team, das davon lebt, der Beruf auch. Es ist wie so eine kleine Familie. Ich habe das immer so empfunden. Ich bin wie großgezogen worden. Also es gab diese älteren Schwestern, die hatten schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und alles, was ich heute kann, habe ich denen zu verdanken. Und wir sind mitgewachsen einfach. Und dann hast du mit Menschen Nachtdienst und da weiß die eine Hand, was die andere macht. Und es geht Hand in Hand und das verbindet. Und ich glaube auch, diese schlimmen Schicksale, die man mittragen muss, das verbindet einfach, weil man es gemeinsam erlebt und nicht einer alleine.
Diese schlimmen Schicksale, das... Vielleicht fange ich da auch mit was Persönlichem. Ich habe Zivildienst gemacht und da war ich auch jung natürlich und irgendwie 18, 19 und kann mich noch total erinnern, als ich das erste Mal dabei war, als jemand gestorben ist. Beziehungsweise bei mir war es so, wir haben Kranken- und Altenpflege gemacht, du hattest einen Schlüssel zu einer Wohnung und dann habe ich das erste Mal, bin ich praktisch in die Wohnung rein und dann lag da ein toter Mensch und ich war tatsächlich tagelang damit beschäftigt, dass irgendwie zu verstoffwechseln als so junger, wahnsinnig cooler Typ, der irgendwie damit jetzt gar kein Handling hatte. So. Wie bist du oder wie gehst du damit um, mit diesen Grenzerfahrungen, mit diesem, gewöhnt man sich dran oder hat man einfach nur eine, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, im Gegenteil, kriegt man eine Professionalität, die einem das schon noch spüren lässt, aber die es einen nicht überstülpen lässt, quasi über seine Lebensfreude.
Also ich glaube, meine Mama hat viel richtig gemacht und auch was das Thema angeht, wir sind so groß geworden, dass der Tod nichts war, wovor man sich hat fürchten müssen. Das ist nichts Schlimmes gewesen. Das ist der Lauf des Lebens einfach. Meine Eltern waren sehr religiös. Das spielte da natürlich dann auch mit rein, dass das einfach, das ist so, ja. Und deswegen war das nicht negativ behaftet, sondern was Normales. Und wir sind auch als Kinder schon mit, wenn eine Tante gestorben ist von der Oma, dann sind wir mit auf die Beerdigung und dann gab es noch diese offenen Särge auch. Das war ein bisschen gruselig, aber trotzdem war das einfach etwas, was zum Leben dazugehört. Und so ist der Kreis des Lebens. Und so bin ich auch in den Beruf gegangen. Und es war natürlich am Anfang, ja, das war schon erstmal eine Situation, die man so verknusen musste, aber es war nichts Schlimmes. Es ist einfach, Menschen sterben. Womit ich ganz schlecht zurechtgekommen bin, wenn ich eben dann später mitbekommen habe, dass es dann Leidensweg gab auf diesem Weg, der vielleicht nicht hätte sein müssen. oder dass man auf diesem Weg nicht zu begleiten, nicht zu Abhilfe schaffen konnte, wie es derjenige verdient hätte. Das hat mich nicht schlafen lassen.
Ist das auch das, was dich dann dazu getrieben hat, sich so zu engagieren? Ich meine, sich so auch immer wieder hinzustellen und auch blöd anreden zu lassen, vor allem durch dieses Internet, wissen wir ja alle, was da los ist, gern. Warum gehst du diesen Weg?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie das so passiert ist. Ich habe einfach nur meinem Frust Luft gemacht damals. Aber das war auch die Zeit, wo der Papa eben so krank war und dann auch gestorben ist. Das war vielleicht auch ein Impuls für mich, weil ich einfach auf einmal gemerkt habe, ich bin nicht safe. Also nur weil ich in dem Bereich arbeite, kann mir das genauso gehen. Es kann meinen Eltern so gehen und es könnte meinen Kindern so gehen. Mhm. Ne? Auf einmal rückt es einfach näher, weil man dann selber wirklich betroffen ist.
Und hast du das Gefühl, dass, was hat das mit dir gemacht über die Jahre? Also ich kann mich nur erinnern, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass du dann mal raus bist und hast gesagt, du kannst das jetzt nicht mehr, du schaffst das jetzt nicht mehr. Und dann war jemand wie ich natürlich total traurig, weil ich mir dachte, ja scheiße, jetzt geht wieder irgendjemand in die Machtlosigkeit, statt sich zu äußern. Und dann kamst du aber so Stück für Stück wieder. Ging es einfach nicht anders, weil hast du nicht auch Long-Covid gehabt und so? Also war das eher ein wirklich gesundheitliches Problem oder hast du einfach diese dauernd zur Disposition Steherei nicht mehr ausgehalten?
Als es dann mit Covid losging, ging es natürlich auch bei mir los. Im Sinne von alle Medien, die es auf der Welt gab, alle Fernsehsender rannten mir die Bude ein. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, zu dem Zeitpunkt kam ja das erste Buch auch raus. Und dann hatte ich das Gefühl, jawohl, jetzt wird es sichtbar. Mhm. Jetzt sehen sie es. Jetzt.
Also du hast geglaubt.
Ja, klar. Mhm, klar. Okay. Und ich glaube, das haben auch viele andere gemacht. Und daraus resultierte dann wirklich eine völlige Überforderung. Ich habe mich völlig verstiegen, verrannt, weil ich das Gefühl hatte, ich trage diese Verantwortung für diesen Beruf, für alle Menschen in diesem Land auf meinen Schultern, weil ich in dem Moment, völlig vermessen übrigens, weil ich in dem Moment eben die Möglichkeit hatte, das nach außen zu tragen. Und das hat mir das Genick gebrochen, sprichwörtlich.
Heißt es, wenn man das jetzt so zusammenfasst, aus einem Frust heraus hast du dich engagiert und durch dieses Engagement kam wieder neuer und noch größerer Frust und der hat dich dann schweigen lassen und dann kam wieder Frust und jetzt bist du wieder da.
Frust ist mein Antrieb offensichtlich. Nein, nee. So kann man es eigentlich.
Kann man nicht so sagen. Nein, gut,
aber ich denke, fast so. Aber ich müsste mal drüber nachdenken, das war ein guter Impuls. Nee, ich war überfordert, ich war überarbeitet, ich habe mir viel zu viel aufgeladen, aber all das hätte ich noch hingekriegt. Das hätte ich alles noch hingekriegt, alles gut. Das Schlimme war dann eher, dass ich eben in diese Querdenker-Bubble gerutscht bin und dann fing es eben an, wirklich mit Dingen, mein Auto war zerkratzt, ne? Die Leute sind zu mir nach Hause gekommen, haben mir die Meerschweinchen vergiftet. Morddrohungen am laufenden Band über Wochen hinweg. Einmal saß ich die ganze Nacht mit einem Messer am Küchentisch und habe gewartet, bis es wieder hell wurde, weil ich nicht wusste, ob ich die Kinder aus dem Haus lassen kann. Und das ist so eher etwas, also das ging dann an die Substanz. Gepaart eben mit der schon völligen Übermüdung, Überforderung. Und dann habe ich mir aber auch da noch nicht eingestanden, dass ich jetzt mal Pause machen muss, dass ich mal langsamer machen muss, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, ich kann doch jetzt nicht aufhören. Wenn ich jetzt aufhöre, war alles umsonst. Und so bin ich da eben reingerutscht und bin dann einfach irgendwann nicht mehr auf die Beine gekommen.
Und wie geht's dir jetzt?
Ich habe dann Pause gemacht Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben und das ist Verarbeitung gewesen. Und das bedeutet, ich war wie betäubt in den Corona-Jahren. Ich habe all diese Gefühle gar nicht so richtig zugelassen, nicht verarbeitet, mich damit gar nicht auseinandergesetzt und habe das dann im Endeffekt nachträglich gemacht, indem ich es niedergeschrieben habe. Indem ich aber auch mit meinen Freunden gesprochen habe, die in der Zeit mich ertragen mussten, muss man sagen, oder die das ertragen mussten, was aus mir geworden war, die mit ansehen mussten, wie schlecht es mir ging und wie ich mir einfach nicht habe helfen lassen. Das war hart, aber das war, als würde dieser Stein und diese Last, die da auf meinen Schultern lag, schlagartig abbröckeln, abfallen. Und ich fühle mich jetzt befreit, wirklich. Es ist nicht so, dass ich aufgebe oder dass ich mich zurückziehe. Ich mache das dosiert einfach. Ich habe einfach mittlerweile gelernt, wie ich das mache, ohne dass ich oder andere drunter leiden müssen.
Das Buch ist das eine, das Astrid Kehr, da ist viel Verarbeitung drin, hast du schon gesagt, aber auch irgendwie spürbar dieser Wunsch und dieser Drive irgendwie, dieses ganze System doch irgendwie menschlicher und zu gestalten. Ich trage immer eine Idee, vielleicht weil ich es vorhin schon angeschnitten, ich selber habe Zivildienst gemacht und würde bei mir sagen, in meinem Leben war das wahrscheinlich die wichtigste Zeit. Weil eben diese Mischung war, also ich hätte sogar, wenn man sich da verpflichten hätte können, so wie bei der Bundeswehr, hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht, weil ich es einfach eine wahnsinnig tolle Mischung fand aus sinnstiftend und gleichzeitig WG wohnen und irgendwie Rock'n'Roll und gute Leute, die da gearbeitet haben. Einfach Menschen mit einem gleichen Wertekonzept, sage ich jetzt mal im Leben. Du hast ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Jetzt stehen wir gerade wieder. Politisch kommt es ein bisschen so hoch, habe ich das Gefühl, durch einen ganz anderen Themenkomplex, nämlich durch den Themenkomplex Krieg, Militär, Bundeswehr. Mhm. Aber es wird jetzt wieder diskutiert. Und ich habe immer diesen Impuls, egal wo ich bin, auch in Interviews und in so Talksendungen zu sagen, hey Leute, vielleicht ist all das, was wir jetzt auch wieder besprochen haben, nämlich, dass die Wertschätzung fehlt, dass das genaue Hinschauen fehlt, dass die Erwartungshaltung zu groß ist. Vielleicht kriegen wir das in der nächsten Generation, jetzt jungen Generation, nur hin, wenn wir auch alle dazu verpflichten, für dieses Gemeinwohl was zu machen. Würdest du mir mit dem, was du so erlebst und mitkriegst, da zustimmen oder würdest du sagen, es macht keinen Sinn, die Verpflichterei, sondern es soll was Freiwilliges bleiben, weil sonst machen es halt auch die keinen Bock haben, werden sich eh wieder nur durchwurschteln. Die gab es ja zu unserer Zeit auch.
Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, ob Verpflichten immer so eine gute Idee ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die ganzen Jungs, die bei mir im Kurs waren, die Ausbildung gemacht haben, das waren alles Zivis. Also die sind durch den Zivildienst in die Pflege gekommen. Also klar hat das was gebracht. Personaltechnisch haben wir da sehr von profitiert. Auf der anderen Seite sind die halt auch nicht besonders gut bezahlt worden. Und ich tue mir schwer immer mit Verpflichten, mit Müssen. Aber freiwillig sieht man jetzt, glaube ich, an den Zahlen, dass es nicht ganz so fruchtet auch. Ne?
Naja, aber ich denke mal immer, es gibt andere Sachen, die sind auch verpflichtend, die werden jetzt auch nicht ständig gefühlig verhandelt. Also, dass ich an der Ampel stehen bleiben muss, wenn rot ist, kann ich auch nicht jedes Mal mit jedem diskutieren, ob das jetzt für den auch okay ist. Ich denke mir halt, also ich hätte es freiwillig nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich war 18 und Testosteron bis unter das Dach. Also ich wäre auf alles gekommen, aber jetzt nicht darauf, mobile Alten- und Krankenpflege zu machen. Mhm. Aber dadurch, dass es dann war, war es eine totale... Also ich fand dann eher das Studium danach, musste ich erstmal schauen, dass ich das irgendwie sinnvoll finde, weil ich mir dachte so, wieso hocken hier hunderte von Menschen sinnlos in Hörsälen rum, während draußen irgendwie das Problem tobt. So. Also ich verstehe, dass man sich schwer tut mit Verpflichten, junge Menschen zu was verpflichten, aber auf der anderen Seite, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, wenn man als junger Mensch nicht verpflichtet wird, dann machen es halt nur wenige. Und das reicht vielleicht einfach nicht mehr. Vielleicht geht es auch gar nicht um die Frage, wie man das, ob er das recht ist oder nicht. Wenn ich jetzt die Situation habe, die wir jetzt besprochen haben, dann hilft es halt vielleicht einfach nichts. Dann muss man halt einfach sagen, Leute, jetzt müssen wir, wenn wir das verändern wollen, müssen wir strukturell was ändern, aber wir müssen auch alle zusammenhelfen, oder?
Ja, es täte wahrscheinlich auch wirklich was Gutes für diejenigen, die einfach mal einen Einblick kriegen in diese Berufe oder auch irgendwie mal Berührungspunkte bekommen in diese Care-Arbeit, in zwischenmenschliche Aktionen. Also das ist, glaube ich, also ich, ja, profitieren würden wir davon, wie gesagt. Also die ganzen Jungs in meinem Kurs, das waren Zivis. Und was haben wir mit den Zivis auch für Partys gefeiert im Wohnheim übrigens? Also das war auch eine großartige Zeit.
Ja, ja, ich kann das nur bestätigen.
Das Wohnheim, ja.
Das Wohnheim, bei uns war es so, dass die WG, also die Zivi-WG, ich habe bei der Caritas Zivildienst gemacht und unten war die Sozialstation und drüber war die WG. Das heißt, es war der kürzeste Arbeitsweg, den es gibt. Das hat dafür gesorgt, dass du halt, wenn du Frühschicht hattest, halt nach Hause gekommen bist, geduscht hast im Idealfall und dann irgendwie in zweifelhaftem Zustand dort unten erschienen bist. Aber das fand ich, jetzt im Nachhinein denke ich mir oft, das war doch halt auch das Coole und auch das Richtige, dass du gefeiert hast, wie ein Irrer irgendwie, aber trotzdem dann halt da gestanden bist und geliefert hast und dich, ich habe das nie als wirkliche Arbeit empfunden. Ich habe das immer als eigentlich eine Lehr-, also einfach wie so Lehrjahre halt, dass man sagt, ah scheiße, so ist das Leben. Mhm. Und das war die Zeit damals, als HIV zum Beispiel plötzlich total präsent war und du hast gemerkt, so wie das, wie die mediale Wahrnehmung und das, was du aber machst, wie das auch nicht zusammenstimmt und wie diese Ängste zum Teil einfach total kurios waren und das war so, das, also das macht's halt einfach real, so viele Themen. Und ich habe das Gefühl, in der Zeit, wo alles virtuell und irgendwie krasser wird, wir brauchen vielleicht einfach mehr Realität.
Ja, und genau damit kommen vielleicht junge Menschen, also die, die jetzt irgendwie 18 sind, nicht mehr zurecht. Also es hat sich viel geändert. Deswegen bin ich da immer noch skeptisch.
Okay, du glaubst, die Realität wird jetzt erst zur Realität, wenn man wirklich selber drin hängt.
Ich fürchte, so ist es, ja.
Wir brauchen irgendwie, ich merke schon, wir müssen irgendwie schauen, jetzt, dass wir in so einen positiven Flow noch kommen. Was können wir außer die jungen Menschen gesellschaftlich mehr dahin bringen, was können wir noch tun? Müssen wir mehr Petitionen schreiben? Müssen wir die nerven? Muss man Politiker mehr nerven? Oder?
Also ich finde, auch jetzt, wenn man sich so die Wahlergebnisse anguckt und das Alter und wer in welchem Alter welche Partei gewählt hat, ist doch schon deutlich abzusehen, dass sich jüngere Menschen, auch jüngere Frauen, doch für Menschlichkeit entschieden haben. Finde ich schon.
Ja.
Ja. Und für Werte, also wirklich für all das, was jetzt eben nicht wirklich gewonnen hat. Aber das ist, das passiert. Vielleicht kriegen wir es einfach nur nicht so mit.
Okay, das wäre jetzt dein positiver Drive, dass du glaubst, die jungen Frauen, die sind's. Ja, ist ja mehr, ich will sofort glauben, natürlich.
Ja, ich,
die jungen Frauen machen
das. Die jungen
oder?
Frauen machen das.
Die ja. sind cool, oder?
Ja, voll.
Die sind auf der guten Seite.
Der Macht.
Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, aber irgendwie reicht es mir noch nicht. Das möchte es noch ein bisschen positiver. Kann es sein, dass durch diese Multikrisen, die diese Welt gerade erlebt, vielleicht eher unmerklich und langsam, aber vielleicht schon spürbar, diese Werte automatisch zurückkehren, weil das andere so hanebüchen und krass ist, dass uns vielleicht von der Geschichte aufgezwungen gar nichts anderes überbleibt, als wieder mehr zusammenzurücken und die wirklich wichtigen Dinge anzuschauen?
Ich glaube, es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, weil ich merke das bei mir selber, dass ich manchmal die Nachrichten, ich kann nicht mehr. Ich kann das morgens nicht lesen, auch mit Blick in die USA zum Beispiel. Das ist wie so ein Fiebertraum. Ich weiß gar nicht, was dann als nächstes kommt. Ich traue mich schon gar nicht, das Handy anzumachen, und deswegen mache ich es auch ganz oft gar nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich uninformiert bleibe, sondern das ist so ein kleiner Rückzug einfach. Einfach mal keine Nachrichten gucken, keine Zeitung lesen, sondern spazieren gehen, die Nase in die Sonne halten, mit den Kindern Monopoly spielen, draußen einen Döner essen, ich weiß es nicht. Einfach ganz einfache Dinge, ohne sich berieseln zu lassen, weil im Endeffekt weißt du ja gar nicht, wo kommt die nächste Schreckensmeldung her. Gefühlt ist es ja wirklich sehr schwierig, irgendwas Positives aufzugreifen. Und dann nehme ich den Hund, gehe in den Wald, hör dem Specht zu, und das sind so Sachen, das sind ganz einfache Dinge, die erden mich, die bringen mich runter, und das führt ja natürlich dazu, dass man dann eben wieder Menschenkontakt, familiären Kontakt aufsuchen muss, wenn man zusammen spazieren geht, wenn man zusammen Döner isst, wenn man zusammen Monopoly spielt.
Ja, ja, und Kräfte sammeln quasi für das wirklich Wichtige, was dann halt ansteht, nämlich wieder für andere da sein zu können, weil sonst kannst du es ja auch irgendwann nicht, wenn da die Kraft ausgeht.
Ja.
Deswegen, und das ist jetzt fühlt es sich richtig an.
Okay, wunderbar.
Jetzt kommen wir wieder zu dem Anfang, deswegen hast du jetzt ein kleines Care-Paket bekommen, mit dem kannst du dich an einem Sonntag zurückziehen. Und was ich noch sagen will, ist einfach, dass ich total froh bin, dass du wieder da bist und dich nicht zurückgezogen hast, komplett. Und da kann man auch mal Danke sagen, dass du dich da immer wieder stellst und dich dir das antust. Und ich gebe immer noch nicht die Hoffnung auf, dass uns ein, zwei Politikerinnen und Politiker zuhören und die sagen, okay, jetzt höre ich genauer hin und jetzt machen wir mal ein paar Sachen besser als sie bisher gemacht wurden.
Ja, und man muss auch immer positiv bleiben. Wir manifestieren das jetzt einfach.
So machen wir es. Mhm. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.